the last call for all remaining passengers traveling to
Brasilien.
Hallo, ich bin Emily, ich arbeite im International Office der Uni Potsdam und ich habe heute hier Maike zu Gast. Maike, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
Ja, hallo Emily. Also ich bin Maike und ich war letztes Jahr, war mein fünftes Semester sozusagen, in Brasilien und habe dort ein Praktikum gemacht. Ich studiere gerade an der Uni Potsdam BWL und ja.
Okay, wie bist du dazu gekommen, ein Praktikum zu machen und vor allem wie so ein Praktikum im Ausland?
Also, dass ich nochmal ins Ausland gehe, war schon von vornherein irgendwie klar und auf jeden Fall mein Plan. Ich war damals in der Schulzeit, wie so viele, in den USA für ein Jahr und es war ein super Jahr. Und danach wollte ich unbedingt nochmal weggehen und habe dann immer geplant, nochmal ein Auslandssemester zu machen. Also es stand schon von Anfang an fest. Und habe dann über das International Office nach Möglichkeiten gesucht. Und eigentlich war der Plan, studieren zu gehen im Ausland. Wahrscheinlich sogar ein englischsprachiges Land, aber irgendwie hat sich das dann alles nicht ergeben und ich bin dann so ein bisschen davon abgekommen, weil ich festgestellt habe, dass ein Praktikum viel mehr mein Ding wäre, viel mehr praktische Anwendung, dass ich das vorhatte zu machen und dass ich das, also eigentlich wollte ich schon immer arbeiten gehen und Praxiserfahrung sammeln. Und dann ist mir doch die Idee gekommen, man könnte ja auch nach einem Praktikum anstatt nach einem Studienaufenthalt gucken. Und so bin ich dann über das International Office auch an verschiedene Angebote gekommen.
Okay, und dann hast du dich für Brasilien entschieden. In Brasilien spricht man ja Portugiesisch. Sprichst du Portugiesisch? Hast du vorher die Sprache gelernt oder wie lief das ab?
Tatsächlich nicht. Also mit Portugiesisch hatte ich von vornherein gar keine Erfahrung. Ich bin halt auf eine Ausschreibung gekommen fürs Praktikum und die schien perfekt. Also es hat alles gepasst. Es hatte das beinhaltet, was ich machen wollte und habe mir dann gedacht, ja, ist eine kleine Herausforderung, aber das klappt schon. Und ich hatte dann noch ungefähr ein Jahr Zeit bis zum Startpunkt und dachte, in diesem einen Jahr werde ich Sprachkurse belegen und es wird schon alles funktionieren. Und so kam es dann auch. Also ich hatte dann nur ein Semester Sprachkurse über die Uni und hatte dann zumindest die Basics drauf. So dachte ich, dass sich das Blatt dann in Brasilien nochmal ein bisschen ändert. Vor allem, weil ich das europäische Portugiesisch gelernt habe und nicht das brasilianische Portugiesisch. Also damit habe ich jetzt schon gerechnet, aber es hat mich trotzdem nochmal ein bisschen überfordert und umgehauen, als ich angekommen bin. Aber eigentlich hat sich das trotzdem alles geregelt dann.
Okay, krass. Du sagst, du hast ein Jahr vor dem Auslandsaufenthalt angefangen, nach Sprachkursen zu suchen. Also so zur allgemeinen Organisation würdest du sagen, ein Jahr vorher ging es los mit dem ganzen Bewerbungsprozess und vielleicht auch der Wohnungssuche oder wie genau lief das ab?
Genau, also tatsächlich war es sogar ein bisschen weniger als ein Jahr und gerade am Anfang war das sehr schleppend, weil wie gesagt, Brasilien stand jetzt nie so auf meiner Wunschliste. Für Urlaube auf jeden Fall, aber eigentlich konnte ich mir nie vorstellen, da tatsächlich zu leben. Und da war ein Jahr schon sehr, sehr knapp. Also okay. Ja, am Anfang ging es sehr schleppend voran. Ich musste mich erstmal über sehr vieles informieren, habe dann so Sachen abgehakt, wie mich tatsächlich für den Sprachkurs anzumelden, nach weiteren Möglichkeiten für Sprachkurse zu suchen. Die haben sich dann übrigens nicht wirklich ergeben, weil ich durch die Arbeit und Uni auch sehr eingespannt war. Da habe ich dann mit Apps gearbeitet, um auch mal das brasilianische Portugiesisch so ein bisschen zu hören, weil die Aussprache natürlich so ein bisschen anders ist. Und sonst so alles andere, Flugtickets, Visum, Wohnungssuche, es war sehr anstrengend und die Wohnungssuche zum Beispiel hat sich auch bis zum Schluss hingezogen und da hat sich auch nicht wirklich was ergeben, ja, das war ein kleines Problem. Aber sonst, das mit dem Visum hat alles super geklappt, wobei ich bis kurz vor Peng, würde ich mal sagen, gar nicht wusste, ob ich nun nur für 4 Monate bleibe oder für 6 Monate, weil da gibt es verschiedene Visa, da muss man sich immer informieren und die sind auch an verschiedene Bedingungen geknüpft und es war alles so ein bisschen schwer. Es gibt natürlich keine Anleitung dafür, ins Ausland zu gehen und das muss man in dem und dem Fall machen. Es ist halt so ein bisschen, ich glaube, es ist, die Bestimmungen ändern sich ja auch immer und da kann man gar nicht so einem Rezept irgendwie folgen und ich musste mich da so ein bisschen durchschlängeln. Aber ja, ich war im Endeffekt da, es hat alles gut funktioniert und danach für 6 Monate.
Okay, also doch alles relativ spontan dann im Endeffekt.
Genau, genau.
Wie sahen dann die ersten Wochen in Brasilien aus? Wo bist du untergekommen?
Also, eine Wohnung habe ich, wie gesagt, nicht wirklich finden können. Es war super schwer. Erstens aufgrund der Sprache, zweitens, man will sich sowas ja auch immer so ein bisschen angucken. Und also wirklich, WG-Suche war nicht so einfach. Ich habe die Stadt nicht gekannt, ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel nicht gekannt. Alles sowas war schon gar nicht so einfach. Und dann bin ich tatsächlich mehreren Facebook-Gruppen beigetreten und habe dann darüber Kontakte knüpfen können und bin dann die ersten 3 Wochen, also das war nicht, es stand nicht fest, dass es 3 Wochen sind, aber es hat sich dann jedenfalls jemand bei mir gemeldet und meinte, hi, ich habe jetzt nichts für 6 Monate für dich, aber wenn es einfacher für dich ist, dann kannst du gerne erstmal kostenlos bei mir unterkommen. Ich habe hier noch eine Matratze und dann kannst du von hier aus weitersuchen. Und es war auch erstmal so, also ich war sehr überrascht davon, weil wie gesagt, es war, also es kam, dieser Vorschlag kam niemals von mir. Und dann habe ich erstmal gesagt, nein, das mache ich auf gar keinen Fall und oh, total nett von dir, aber das nehme ich nicht an, das Angebot, das möchte ich nicht machen. Und ja, habe dann noch weitergesucht und bin dann schlussendlich tatsächlich wieder darauf zurückgekommen, weil sich nichts anderes ergeben hat. Und bin dann bei einer jungen Brasilianerin untergekommen, also bei 2 tatsächlich. Nur zu der einen hatte ich Kontakt. Ich wusste, dass sie noch eine Mitbewohnerin hatte. Also sie selbst, die mit mir geschrieben hat, konnte auch Englisch. Dadurch war die Kommunikation ganz einfach. Ich habe dann mit meinem Chef, der übrigens Deutscher war, mit dem habe ich dann auch mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Und der hat sich dann das mal angeguckt. Und sein Kommentar war nur, naja, ist sehr klein, aber sollte für den Anfang reichen. Und ich war natürlich super dankbar, weil ich dann nichts bezahlt hatte und ich hatte immerhin erstmal ein Dach über dem Kopf. Ja, und es war dann im Endeffekt tatsächlich so, die haben da zu zweit gewohnt und es war eine Einraumwohnung, also so ein Studio-Apartment, würde man glaube ich sagen. Küche, Schlafzimmer, alles in einem, gerade noch die Toilette durch eine Tür getrennt, eine ganz dünne Metalltür. Und ich musste dann, also ich habe dann tatsächlich auf dem Boden geschlafen und es war wirklich so eng, dass ich auch meine Matratze jeden Morgen wieder wegräumen musste, mein Bett abends wieder aufbauen musste. Dann war das so, ich bin arbeiten gewesen und musste natürlich auch erstmal reinkommen in diesen ganzen Zyklus und die Sprache, das ganze Land, das war natürlich alles super eindrucksvoll und ich war dann abends auch immer unfassbar müde und das waren 2 junge Studentinnen, also ich war 22 und die beiden sind gerade erst 18 geworden.
Okay.
Und es hat auch schon so einen kleinen Unterschied gemacht. Also das war so ein Universitätscampus, wo wir da gewohnt haben. Und immer Party und immer laut und immer lange Nächte. Und ich war eher so, oh Gott, ich bin so fertig. Ich will einfach nur ins Bett und meine Ruhe. Und dann hatte ich auch ein bisschen Heimweh am Anfang, weil es alles so überschwänglich war. Also es war schon super anstrengend und dann waren die auch nicht so ordentlich und es war unfassbar dreckig, aber also es waren trotzdem schöne Kontakte und nette Leute und gastfreundlich waren die auf jeden Fall.
Also war es erstmal voll der Kulturschock, als du da angekommen bist, bei 2 Fremden, dir mit 2 Fremden ein Zimmer zu teilen, auf dem Boden schlafen, kein richtiges Bett zu haben, klingt schon nach einer extremen Umstellung so von Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch so ein bisschen meine Natur, dass ich immer solche Dinge suche. Aber ich lag dann wirklich abends im Bett und dachte nur, oh Maike, warum? Warum machst du denn sowas schon wieder? Also es war wirklich, ich habe so ein bisschen gezweifelt auch. Also es war schon, ouch, warum tue ich mir das jetzt hier gerade an?
Haben sich diese Zweifel dann irgendwann im Laufe des Auslandssemesters gelegt? Oder war es zwischendurch auch immer mal wieder so, was mache ich hier eigentlich?
Also es gab Punkte, an denen ich auf jeden Fall an meine Grenzen kam. Ich hatte auch die ganze Zeit über einen Freund in Deutschland und es hat super zwischen uns funktioniert, was es auf der einen Seite erleichtert hat, was es natürlich auf der anderen Seite auch schwerer gemacht hat, weil man hat sich natürlich schon vermisst. Mhm. Er kam mich dann in der Zwischenzeit auch für 2,5 Wochen ungefähr besuchen. Und ja, dadurch war das alles in Ordnung, aber es hat mich auch trotzdem, auch gerade als dann die Weihnachtszeit kam, war das natürlich schon so, dass man vieles vermisst hat. Also man darf nicht vergessen, Brasilien ist ein sehr aufregendes Land und es hat super viel Spaß gemacht und Freude bereitet, aber es ist natürlich auch komplett gegensätzlich und entweder man liebt es oder man hasst es so ein bisschen und da die Waage zu finden, fiel mir zwischendurch ganz schön schwer.
Okay, ja, verstehe ich. Bist du über Weihnachten nach Hause geflogen oder wie lief das ab?
Nein, also das war mein Plan, aber da komme ich nochmal kurz zur Wohnungssuche zurück. Ich habe dann für 3 Wochen bei diesen Mädels gewohnt und habe zwischendurch dann natürlich immer wieder nach Unterkünften gesucht und habe dann das eine Mal über Airbnb was gefunden. Da habe ich super viele Leute angeschrieben und bei einer Frau hat es dann auch geklappt. Es war eine Afro-Brasilianerin, auch sehr interessant, ich habe dann dafür 2 Monate gelebt, aber irgendwie war das auch nicht so, also ich bin nie irgendwie angekommen zu Hause und es hat mir irgendwie gefehlt und ich habe dann noch weiter gesucht und wollte dann auch, also es war so ein Teil war so ein bisschen, ich möchte gerne ein Zuhause finden für die letzte Zeit und der andere Teil war so, aber es kann auch einfach nur nochmal interessant werden, nochmal woanders zu wohnen, nochmal einen anderen brasilianischen Haushalt kennenzulernen und bin dann nochmal umgezogen. Über Kontakte habe ich dann eine Wohnung gefunden, also auch wieder mit einer Frau, schon Anfang 50. Und die hatte nämlich 2 Töchter in meinem Alter, die aber nicht mehr da gewohnt haben und dementsprechend hatte sie ein Zimmer frei. Eigentlich war das nie der Plan, dass sie eine Untermieterin findet. Also sie hat nie danach gesucht und hat alleine gewohnt, war viel auf Reisen. Aber wir haben uns dann mehrmals getroffen, haben uns angenähert und haben uns super gut verstanden. Und dann haben wir so einen kleinen Mietvertrag aufgesetzt und ich bin dann bei ihr eingezogen. Und das war wirklich so ein Glücksgriff. Das war so perfekt mit ihr. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so super gerne da gewohnt. Mir ging es so gut. Wirklich, da hat es mir wirklich an nichts gefehlt. Und dementsprechend hat es das ganze Blatt auch wieder so ein bisschen gewendet. Aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, über Weihnachten nach Hause zu fliegen, was sich dann aber nicht ergeben hat, weil es ist schon eine ganz schöne Strecke, die man da überwindet. Und bei mir hat es preislich einfach überhaupt nicht gepasst. Ich habe da nichts gefunden, was sich irgendwie gelohnt hätte von den Flügen her für die kurze Zeit. Und im Endeffekt bin ich dann doch über Weihnachten da geblieben und habe das dann tatsächlich auch mit ihr verbracht, die ganze Zeit, mit ihr und ihrer Familie.
Wie ist das brasilianische Weihnachten so?
Ganz anders. Also ich kann natürlich auch nicht über... Brasilien ist ein Riesenland und ich kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren, aber es war schon anders. Also ich hab dann zu vielen Leuten Kontakt gehabt, ich habe auch super viele Freundschaften aufgebaut über den Kontakt, den ich ja dann durch die anderen beiden Mädchen, bei denen ich zuerst gewohnt habe, zur Universität hatte. Und auch generell, mich haben sehr viele Leute eingeladen und durch die Arbeit dann auch, hatten wir auch oft so Treffen. Und ich habe viele Leute kennengelernt, auch jüngere Leute, die auch Weihnachten mit mir zusammen verbracht hätten und mich eingeladen hätten. Aber ich bin dann halt im Endeffekt bei dieser Frau geblieben, Fatima hieß sie, und ihrer Familie. Und wir sind in eine andere Stadt gefahren, denn dort lebt die Verwandtschaft von ihrem Mann. Und der war mittlerweile leider verstorben, aber trotzdem das Verhältnis zu dessen Familie war super gut. Und wir sind dann dorthin gefahren und haben Weihnachten tatsächlich mit 30 Leuten in einem Haus verbracht. Und es ist so ein Kontrast, also gerade speziell in meinem Fall ist es so ein Kontrast zu meiner Familie. Wir feiern Weihnachten immer super klein. Eigentlich sind es wirklich nur meine Eltern, meine Geschwister und ich. Und da ist nicht viel los. Und ganz besinnlich und entspannt und im Schlafanzug frühstücken und so solche Sachen. Und da war das halt so Action, Action, Action. Das ganze Haus war voll. Da habe ich wir haben zu 6 in einem kleinen Zimmer geschlafen. Wirklich auch Matratzen und Betten überall in diesem ganzen Haus. Also ich glaube, von diesen 30 Leuten haben 21 wirklich in dem Haus geschlafen. Die anderen haben sich dann wieder getroffen und es waren dann 5 Tage und nur Portugiesisch die ganze Zeit gesprochen natürlich und ich war dann, wie lange war ich dann da? Knapp 3 Monate, knapp ja 4 Monate sogar schon und es war trotzdem noch, ich konnte mittlerweile sprechen und mich verständigen, aber es war natürlich trotzdem heftig, wenn man wirklich den ganzen Tag, wenn 30 Leute um einen herum die ganze Zeit nur reden und schreien und singen und ja, also es war sehr, sehr anstrengend. Dann gibt es auch die ganze Zeit Essen und in dem Fall war das wirklich so, dass wir Haushälterinnen hatten, die sich darum gekümmert haben, die den ganzen Tag gekocht haben und es dann auch aufgebaut haben und wir wurden dann praktisch nur noch zum Essen gerufen, dann hat sich jeder was genommen, sich irgendwo hingesetzt, gegessen, Das wurde dann auch alles wieder abgeräumt. Wir mussten eigentlich kaum mithelfen. Es gab ein straffes Programm die ganze Zeit. Also auch das Wetter war natürlich auch ein Riesending. Wir sind einfach, am ersten Weihnachtsfeiertag war ich Rafting. Und das ist ja auch schon so ein Ding. Also ja, sowas habe ich noch nie gemacht vorher. Also es war wirklich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag, wo es schneit ja jetzt auch nicht bei uns in Deutschland, aber trotzdem sitzt man da eher drin mit einer Tasse heißer Schokolade oder irgendwie so vor dem Kamin oder irgendwie so. Also es war auf jeden Fall schon was anderes. Und auch, ich weiß nicht, ob das an der Größe lag oder auch an der Familie generell, so die Geschenkübergaben. Also bei uns ist wirklich so Weihnachten, ich bin froh, ich habe frei, alle haben frei, wir treffen uns zu Hause, wir genießen die Zeit zusammen. Und da war das mehr so ein kommerzielles Ding, dass man sich wirklich, es ging um die Geschenke. Und auch nur die älteren, erwachsenen Leute haben die Jüngeren beschenkt. Also es ist gar nicht so ein gegenseitiges, ich habe immer was für meine Eltern und meine Geschwister. Und da ist es mehr so, kein Einkommen, dann muss man auch keine Geschenke besorgen. Also irgendwie, es ging gar nicht so um dieses, man macht sich gegenseitig eine Freude, sondern ja, sehr auf kommerzieller Basis irgendwie. Und das hat mich dann auch schon wieder, dann war ich wieder sehr traurig, dass ich nicht nach Hause gefahren bin und nicht das Weihnachten, was ich gewohnt war, mit meiner Familie verbracht habe. Es hat mich dann auch so ein bisschen schockiert und vielleicht auch traurig und sauer gemacht, weil ja, ich das schon gerne anders gehabt hätte.
Okay, wie du jetzt diese Familie generell so beschreibst und den Ablauf da über Weihnachten, klingt es ja relativ, also eigentlich so, wie man sich Brasilien vorstellt, total laut, bunt, chaotisch, verrückt. Ist es tatsächlich so die Mentalität der Brasilianer? Würdest du die so beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Vor allem nach außen hin. Also es ist schon so, jeder muss immer das Beste von sich zeigen und ich weiß gar nicht, ob die Leute wirklich so viel duschen gehen und sich also so viel um Hygiene kümmern oder ob es wirklich einfach nur ist, dass man total viel Parfum trägt, man muss immer seine Haare gemacht haben, man hat immer gemachte Fingernägel, so solche Sachen. Also es ist immer alles perfekt nach außen hin, also nach außen hin muss es immer eine runde Sache ergeben und du kannst nicht einfach mal kurz ungeschminkt in den Supermarkt gehen. Was eigentlich auch nicht stimmt, weil das, also das machen die Leute auch, aber ist sehr situationsbedingt. Okay. Also es ist sehr situationsbedingt. Also es ist schon so, dass im Alltag die Kontraste sind da sehr groß, was auch gerade das Äußerliche angeht. Aber ja, also die Mentalität würde ich schon so beschreiben, dass es sehr nach außen hin muss immer alles super und top sein und laut und man ist farbenfroh und man hat immer gute Laune und man zeigt kaum negative Emotionen. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem in der Familie jetzt zum Beispiel gewesen, in der ich gelebt habe. Man spricht gar nicht so über Emotionen und man lässt Themen lieber aus, anstatt sie anzusprechen, weil man sich nicht streiten möchte oder so. Also das kenne ich zum Beispiel auch nicht. Wenn ich irgendein Problem habe, dann spreche ich das an und dann wird es aus der Welt geschaffen. Und da ist es halt eher so, man geht den Dingen aus dem Weg und dann ist es auch immer so, immer wenn ich sage, echt, das ist ja so komisch, dass ihr das so handhabt, dann ist es so, ja, so ist die brasilianische Kultur. Also das war oft eine Antwort, so, wir Brasilianer, wir sind so. Wir sind halt so. Das war eine Entschuldigung für so vieles. Und ja, also was nochmal das Äußerliche angeht, ist es so, Brasilien ist ein sehr armes Land, also kann man auch nicht so sagen, ist eigentlich auch falsch, aber die Kluft zwischen arm und reich ist schon sehr riesig. Und es ist halt Brasilien ist halt ein Entwicklungsland. Und ja, das merkt man auch immer wieder. Und das ist so zum Beispiel, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzen muss, also was hauptsächlich Busse bedeutet, Bahnen gab es bei mir zum Beispiel gar nicht. Es war schon eine sehr große Stadt, in der ich gelebt habe, aber S-Bahn oder U-Bahn, so wie wir es kennen, oder Regionalbahn, das existiert da gar nicht. Da wird nichts über Züge, keine Wege werden dort über Züge zurückgelegt. Und ja, aber es funktioniert auch ganz gut mit den Bussen, also ist kein Problem. Aber es ist halt so, dadurch, dass man mit diesen Bussen unterwegs ist, zeigt man nach außen hin nicht sehr gerne, dass man irgendwas hat, dass man Geld besitzt und dass man ein Telefon besitzt, dass man wahrscheinlich ein Portemonnaie mit ein paar Geldscheinen in der Tasche hat. Also man versucht sich wirklich so arm darzustellen, wie es nur geht. Man hat alte Rucksäcke, da schminkt man sich wirklich nicht, wenn man zur Arbeit fährt und bleibt so ganz, also ja, man kann die ganze Nacht feiern gewesen sein, man muss nicht mal wirklich seine Haare kämmen, das ist so ein bisschen die Devise, glaube ich. Also das war so zumindest mein Eindruck. Ich glaube, die Leute kümmert es dann auch einfach nicht so, wie sie jetzt aussehen und es ist dann irgendwie so ein bisschen egal. Aber es ist auch wirklich so, man hat ganz alte Rucksäcke, weil man nicht zeigen möchte, dass da jetzt was Wertvolles drin sein sollte. Sein Handy holt man überhaupt und gar nicht raus. Also man benutzt es nicht für Google Maps oder was auch immer. Man benutzt es nicht. Man holt das Handy nicht raus, weil es könnte geklaut werden. Man trägt keinen Schmuck, man macht alle Ohrringe ab. Ja. So ungefähr. Und dafür ist es dann aber am Wochenende umso schlimmer. Also da haut man dann so richtig auf die Kacke, würde ich mal so sagen. Also da rastet man dann vollkommen aus. Da trägt man auch, also auch wenn man nicht so unfassbar viel Geld hat, dann trägt man unglaublich viel Schmuck. Hauptsache es macht bling bling und es sieht teuer aus. Und man schminkt sich, man trägt die kürzesten Röcke. Ja, also so weniger man sowas im Alltag macht, umso mehr dann am Wochenende und auf Feiern. Also da ist auch wieder ein großer Kontrast.
Okay, also es gibt in Brasilien sozusagen nicht nur diese große Kluft zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen unter der Woche und Wochenende.
Ja, okay. Ja, genau, so ungefähr.
Ja gut, interessant. Vielleicht nochmal kurz zu deiner Arbeit, zu deinem Praktikum. Kannst du nochmal beschreiben, was du da genau gemacht hast, wie dein Arbeitsalltag aussah, was da so deine Routinen waren?
Ja, klar. Also, insofern ich nicht mehr bei diesen zwei Mädels gewohnt habe, war ich nicht mehr auf Busse angewiesen. Und also ich habe dann die anderen beiden Wohnungen, in denen ich danach gelebt habe, die waren jeweils im Stadtzentrum. Und dann konnte ich schon mal zur Arbeit laufen. Also das war schon mal so mein Alltag, dass ich jeden Morgen zur Arbeit gegangen bin und nachmittags zurück. Dann bin ich immer so 4 Kilometer ungefähr gelaufen durch die Stadt auch. Es war auch sehr angenehm. Also ich bin da auch toi, toi, toi. Ich bin da nie in irgendwelche gefährlichen Situationen gekommen oder so. Bei mir war immer alles in Ordnung. Also ich kann nicht sagen, dass Brasilien wirklich so gefährlich ist, wie immer alle sagen.
Okay.
Aber dann mal zum Inhaltlichen. Also wie schon gesagt, ich studiere BWL. Und habe dort in einer Firma für Führungskräftetrainings gearbeitet. Und die hat sich so auf Motivationscoaching, Zusammenarbeit, vor allem auch interkulturelle Zusammenarbeit spezialisiert. Und ja, also da waren wir viel im Büro unter der Woche. Ich habe dann bei allen möglichen anfallenden Dingen geholfen, bei der Verwaltung von Terminen, bei irgendwelchen Materialien, die wir für irgendwelche Coachings gebraucht hatten. Und dann hatten wir natürlich auch das ein oder andere Mal solche Termine, dass wir zu Firmen gefahren sind. Und entweder wir hatten dann dort schon Kontakte oder wir haben dann tatsächlich mehr oder weniger an der Tür geklopft. Ja, wir haben hier einen Namen und den würden wir jetzt gern besuchen. Und das war dann auch schon so ein kleines Problem, weil man muss sich dann dort immer ausweisen, wenn man in einen Bürokomplex kommen möchte. Und da können wir später dann auch mal noch mal drüber sprechen, wie das so mit dieser Bürokratie dann funktioniert in Brasilien. Weil das war echt, da stößt man langsam manchmal an seine Grenzen. Das ist nicht so einfach wie hier. Man läuft in irgendein Bürogebäude rein und klopft dann an irgendeiner Tür und sagt, ja, hallo, hier bin ich. Ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen sprechen. Sondern immer zu dieser Person kommen, zu der man möchte, das ist schon so ein kleines Problem. Und dann haben wir da, auf jeden Fall, wenn es soweit gekommen ist, haben wir dort Trainings durchgeführt mit hauptsächlich Führungskräften. Also man muss sich das so vorstellen, dass es eine große Firma gab, die mehrere Teamleiter hatte intern und wir haben uns dann mit diesen Teamleitern getroffen und haben gesagt, so, wo ist denn euer Problem? Wie kann man euch helfen, dass dein Team noch produktiver wird? Und dann haben wir mit denen irgendwelche Konzepte ausgearbeitet, haben denen unser Wissen, also was ich ja damals noch gar nicht so hatte, aber unser Wissen beigebracht und denen so ein bisschen geholfen, die Firma mehr am Laufen und vor allem zusammenzuhalten.
Okay, klingt nach einer spannenden Aufgabe und da warst du dann auch echt mit integriert und einbezogen in diese ganzen Arbeitsprozesse. Also du warst da am Geschehen dran sozusagen?
Ja, auf jeden Fall, von Kopf bis Fuß. Wir haben am Anfang in meinem Arbeitsvertrag natürlich festgelegt, was meine Aufgaben sein werden, womit ich arbeiten werde. Aber das ist, also, da ist was viel Größeres daraus geworden im Endeffekt. Also ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich so ein bisschen die rechte Hand von meinem Chef war, weil ich wirklich in alles involviert war. Ich habe dann irgendwann alle E-Mails mitlesen können. Also ich wusste komplett, worum es geht, was los ist, was wir brauchen und habe mich dann... Entschuldigung.
Okay.
Ich wusste komplett, was los ist, habe mich dann auch in sehr vieles reingelesen und ja, mir ein großes Wissen aufgebaut, was das angeht und habe dann auch nach Kreativität Präsentationen ausgearbeitet, inhaltlich alles Mögliche ausgearbeitet. Man macht dann auch für Spiele. Also ja, ich war auf jeden Fall komplett involviert.
Okay, cool. Dann vielleicht nochmal so generell zum Leben in Brasilien und zu deiner Freizeit. Hast du da irgendwie so Erinnerungen, an die du besonders zurückblickst? Weiß ich nicht, irgendwelche Reisen, die du da machen konntest oder vielleicht auch Alltägliches, was dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also auf jeden Fall, immer wenn ich an Brasilien denke, ist es auf jeden Fall sonnig. Und also wir hatten auch heftige tropische Regenfälle, immer jeden Abend, so ziemlich genau um die gleiche Zeit. Danach kann man tatsächlich die Uhr stellen. Nein, aber ansonsten war es wirklich so, die Natur hat mich so unfassbar begeistert. Das war schon, ich glaube, dass ich das gar nicht so erwartet hatte am Anfang. Also ich weiß auch sowieso generell nicht wirklich, mit welchen Erwartungen ich nach Brasilien gegangen bin. Aber das war so eine Sache. Am Anfang, also ich hatte sehr viel mit der Uni zu tun und ich hatte dann auch knapp 3 Wochen nach meiner letzten Prüfung nur Zeit zum Packen, Wohnung leerräumen. Die hatte ich nämlich untervermietet, meine Wohnung, die ich hier in Deutschland habe. Und bin dann nach Brasilien geflogen und das so ziemlich unvoreingenommen. Also ich habe mich so ein bisschen in irgendwas gestürzt, worauf ich gar nicht so wirklich vorbereitet war. Und habe ich so ein bisschen begriffen, oh mein Gott, dieses Land ist so riesig. Ich muss die Zeit, die Urlaubstage, die ich habe und die freien Wochenenden, die muss ich unbedingt zum Reisen nutzen und habe mich da sofort dran gemacht und habe angefangen, irgendwelche Ausflüge zu buchen und reisen und war dann viel allein unterwegs und das war schon echt schwer manchmal. Also da bin ich auch schon ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, weil Infrastruktur, die ist natürlich auch nicht so gut ausgebaut wie bei uns, wie wir das gewohnt sind. Und man denkt immer, ja, man gewöhnt sich an alles, aber irgendwie war das dann doch gar nicht so einfach. Aber ja, also beim Reisen habe ich auf jeden Fall super viel gesehen. Die Natur ist so wunderschön. Ich habe es nicht geschafft, das Land so zu bereisen, wie ich das eigentlich vorhatte, dass ich in jeder Region, also Nord, Süd, Ost, so ein bisschen mal war überall.
Ist ja auch ein riesiges Land.
Ja, also, es hat gar nicht so funktioniert. Und hat sich dann im Endeffekt auch gar nicht mehr so doll ergeben, das Reisen. Aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben und auch die Menschen, die ich kennengelernt habe, mit ihrer Mentalität, was auf der einen Seite Fluch und auf der anderen Seite Segen für mich war. Weil, wie gesagt, manchmal war es super schwer, mit diesen Leuten zu kommunizieren und zu verstehen, was die jetzt wollen, weil es ist eine sehr indirekte Kommunikation und wie gesagt, man spricht nicht über Probleme und man lässt es irgendwie alles so und trägt dann dafür ganz andere Sachen nach außen, wo man so denkt, okay, dass das jetzt hier so laut ausgesprochen wurde, okay, das hätten wir eher für uns behalten, glaube ich. Ja, aber es hat immer Spaß gemacht, es war immer irgendwas los. Die Musik, Samba ist ja ein Riesending, da hatte ich viel Kontakt zu. Wir waren in einer Samba-Schule, haben die privat sozusagen besucht, konnten da das Training beobachten. Ich war immer mit vielen Leuten unterwegs, es hat super viel Spaß gemacht, ja. Und im Endeffekt sogar Karneval, das war auf jeden Fall, es war so eindrucksvoll. Ich habe mir bis heute, es ist jetzt 3 Monate her, dass ich zurück bin, ich habe mir, oder? 2 Monate. Da kann man mal sehen. Und ich habe mir bis heute noch nicht die Bilder angucken können, weil es mich so überwältigt einfach, weil es mich so umhaut. Also es hat noch nicht, ja, es war schon sehr eindrucksvoll.
Zum Karneval warst du dann richtig in Rio bei dem großen Karnevalsumzug?
Ja, genau.
Wow, okay.
Also das war auch gar nicht so geplant ursprünglich, sondern ich dachte, ich habe meinen Rückflug extra so gebucht, dass ich nach Beendigung unseres Arbeitsverhältnisses sozusagen noch eine Woche Zeit habe, um tatsächlich noch den Karneval da zu erleben, weil der ist in die erste Märzwoche gefallen in diesem Jahr. Und ja, das wollte ich dann unbedingt noch mitmachen. Und dann war es aber eher so der Plan, ja, ich bleibe in Sao Paulo, da war ich nämlich. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht angesprochen vorher. Und verbringe da meinen Karneval, weil da gibt es auch Samba Drum, nennt sich das. Diese lange Karnevalstraße mit Tribünen. Das gibt es in Sao Paulo genauso wie in Rio. Aber schlussendlich wurden alle Pläne so ein bisschen über den Haufen geworfen und es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich am Abend, bevor ich zurück nach Deutschland fliegen sollte, noch nach Rio geflogen bin, dort meinen Karneval im Sambadrom verbracht habe. Es war sowas von heftig und eindrucksvoll. Das, was alle sonst im Fernsehen sehen, habe ich dann tatsächlich live gesehen und es war wow, einfach nur wow. Und bin dann tatsächlich vom Sambadrom direkt zum Flughafen gefahren. Also ich war noch kurz im Hotel, habe meine Koffer genommen, die dann vorher schon gepackt waren, bin zum Flughafen geflogen und bin zurück nach Deutschland.
Wow, also du hast die spontane Mentalität der Brasilianer dann auch so ein bisschen übernommen, wie es sich anhört.
Ja, genau. Also ich bin generell ruhiger geworden, glaube ich, weil man macht sich nicht so einen Druck. Und wenn man zu spät kommt, ja, dann passiert's. Also ich bin trotzdem noch ein pünktlicher Mensch. Aber wenn jetzt mal eine Bahn ausfällt, ist es nicht das Drama, weil ich kann ja sowieso nichts dagegen tun. Und früher war das so, das hat mich schon immer sehr gewurmt. Und die Brasilianer sind da so entspannt, dass ich mir das so ein bisschen angenommen habe. Und genauso auch, ja, man hat eigentlich Pläne und ich war schon richtig darauf eingestimmt und war schon, oh ja, das wird so gut. Und dann wurde das alles über den Haufen geworfen, was erst so ein kleiner Niederschlag war und gleichzeitig ja dann aber super gut, weil dadurch hat sich natürlich was ganz anderes ergeben. Und ich glaube, das ist tatsächlich gang und gäbe in Brasilien, dass das so läuft, ja.
Okay, also du hast jetzt nach dem Praktikum sozusagen für dich selber mitgenommen, einfach ja, flexibler zu sein, vielleicht ausgeglichener. Gibt es sonst noch irgendwie so vielleicht als Fazit, was du ziehen könntest, Sachen, die du jetzt für dich persönlich mitgenommen hast oder auch für dein Studium oder für dein weiteres Leben?
Ja, auf jeden Fall. Also generell, wie ich auch schon angesprochen habe, was diese Reisen angeht, es ging eigentlich selten irgendwas nach Plan. Also es hat vieles gar nicht so funktioniert, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt hatte. Und also das hat mich manchmal schon, also es hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich mal Heimweh hatte, mehr als ich mir erhofft hatte oder als es mir lieb war. Aber gleichzeitig hat mich das natürlich auch viel stärker gemacht. Und auch generell, wie gesagt, ich bin ja, glaube ich, gar nicht so wirklich mit großen Erwartungen daran gegangen oder zumindest kann ich nicht sagen, mit welchen Erwartungen ich daran gegangen bin. Und es ist auf jeden Fall, was auch immer ich mir vorgestellt hatte, es ist auf jeden Fall vollkommen anders gewesen als das, was ich dachte. Und das war aber gut. Also ich habe das auf jeden Fall so gebraucht und es war wichtig. Und diese Erfahrung, ich bin so froh, dass mir das trotzdem niemand mehr nehmen kann, auch wenn mich das manchmal ganz schön umgehauen hat, was auch immer passiert sein mag und ob ich mich mal alleine gefühlt habe oder zu weit weg oder manchmal ist mir auch die Decke auf den Kopf gefallen, alles sowas. Es war eine super Erfahrung. Also es war richtig gut. Und ich bin, also wirklich, es hat mich, alles, was mich nicht umbringt, macht mich ja nur stärker, sagt man ja so. Und genau so war das auch in meinem Fall. Wirklich, ich kann das jedem nur empfehlen. Egal, wie es im Endeffekt läuft und ausgeht, versucht es auf jeden Fall durchzuziehen und macht das Beste aus der Zeit, was es trotzdem eine Erfahrung wert.
Okay, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Klingst auf jeden Fall sehr begeistert und ich denke auch, dass du jetzt hier, oder ich hoffe zumindest, dass du jetzt hier viele Zuhörer für den Auslandsaufenthalt begeistern konntest oder zumindest Interesse wecken. Dann ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Also, falls irgendjemand noch Fragen an mich hat oder so, könnt ihr euch gerne über das International Office der Uni Potsdam bei mir melden. Es war auf jeden Fall, wie gesagt, eine Erfahrung wert und es war auf jeden Fall gut, das auch nochmal so reflektieren zu können und nochmal darüber nachdenken zu können. Und ja, meldet euch bei mir.
Okay, danke.
Danke.